Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Ulf Hausmann. Ulf ist Strategie- und Kanzleiberater für Steuerberater. Ulf, herzlich willkommen.
Daniel, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Wir geben heute Einblicke in das Thema Zukunft Steuerberaterbranche. Aber bevor wir uns die Zukunft anschauen, gehen wir erstmal ein bisschen in die Vergangenheit. Wie bist du denn in die Branche gekommen?
Ja, da geht's weit zurück in die Vergangenheit. Ich habe mich tatsächlich in der Abiturzeit im Berufsinformationszentrum informiert, welcher Beruf denn so mich anspricht. Und ich hatte die Auswahl mir ausgesucht zwischen Toningenieur und Steuerberater. Und dann habe ich mich tatsächlich dann für Steuerberater entschieden und habe ja zunächst den Einstieg gemacht, dass ich mich beworben habe für ein duales Studium, ein Berufsakademiestudium. Das fand ich nämlich ganz interessant und auch attraktiv zu sagen, ich kann studieren, kriege aber schon eine Vergütung. Und da habe ich dann damals bei Gregor Mallison angefangen mit dem Studium und im Schwarzwald an der Berufsakademie Villingen-Schwenningen studiert. Und das war so mein Einstieg.
Hast du denn auch mal als richtiger Steuerberater gearbeitet oder wann ist bei dir der Punkt gekommen, wo du dich dann auf die Beratung für Berater konzentriert hast?
Genau, das ist ganz interessant. Es hat im Grunde genommen schon in meinem Studium angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich interessiere mich neben den steuerlichen Themen auch so insbesondere für Marketing und Dienstleistungsentwicklung. Wir hatten damals an der Berufsakademie den Gunther Hübner als Gastredner. Der hatte über Marketing in der Steuerberatung geredet. Und vor meinem Studium habe ich tatsächlich auch selber ein Jahr in einer Marketingagentur, in einer Sportevent-Agentur gearbeitet, sodass ich gesagt habe, okay, also das Thema Marketing und Steuerberatung, das passt für mich gut zusammen und da habe ich Lust auch was zu machen. Ansonsten habe ich natürlich während der Praxisphasen ganz normal in der Kanzlei gearbeitet, FIBU, kleine Einnahmeüberschussrechnungen gemacht, aber auch so steuerliche Geschichten. Hatte mal so einen Fall, da ging es um Liebhaberei und Steuerersparnisse, die ich da noch rausholen konnte. Und betriebswirtschaftliche Beratung habe ich auch gemacht. Aber im Grunde genommen zu Ende des Studiums war mir dann klar, also so die klassische Kanzleiarbeit möchte ich nicht weitermachen. Und dann bin ich erstmal Marketingmanager geworden von der Gregor Mallison Gruppe damals, die ja dann Ecovis geworden ist.
Okay, Ecovis ist ja ein großer Player mittlerweile am Markt. Der Alexander Weigand war auch schon bei uns zu Gast.
Genau, das war interessant. Also wir haben in dem Sinne gemeinsam damals angefangen, ne? Als es so 2004 mit Ecovis richtig losging. Und da war ich auch tatsächlich mal anderthalb Jahre, habe ich in München gearbeitet. Also da haben wir uns quasi fast täglich gesehen.
Okay, ja, das ist schon wieder spannend, wie klein unsere Welt ist. Ne?
Absolut, ja. Naja, und ich habe dann aber nach meinem Studium, hatte ich noch auf der Agenda, Steuerberater zu werden, die Prüfung zu machen. Habe auch weiterhin steuerfachliche Fortbildungen gemacht. Und also das habe ich damals auch gebraucht, weil ich da Presseartikel geschrieben habe, also für Zeitungen, die dann tatsächlich auch veröffentlicht wurden. Wir haben ja damals, das ist ja jetzt schon 20 Jahre her, mit Pressearbeit mit Steuerthemen angefangen. Das war damals noch nicht so verbreitet. Und die ersten Texte habe ich tatsächlich noch selber geschrieben, bevor wir dann eine PR-Agentur engagiert haben für diese Geschichten. Naja, und irgendwann bin ich dann davon abgekommen, noch die Steuerberaterprüfung zu machen und habe gesagt, na okay, wenn ich mich mehr für Marketing und auch strategische Themen interessiere, mache ich noch ein MBA-Studium mit dem Fokus auf inhabergeführte Unternehmen. Und das ja hat mich dann weitergebracht. Und in dem MBA-Studium, was ich übrigens nebenberuflich gemacht habe, 2 Jahre, das war ganz schön hart, kann ich keinem empfehlen. Also für mich hat's gut gepasst, aber ehrlicherweise war ich dann mit Ende 27 also dann auch ganz gut durch. Ja, da musste ich erstmal 3 Wochen mich außerplanmäßig ausklinken, weil ich dann doch so ein leichtes Burnout hatte.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich habe mein MBA ja auch nebenberuflich gemacht. Das hieß bei mir mal freitagsabends, samstags in die Uni und sonntags dann nebenberufliche Kanzlei und für Klausuren lernen und ja, den Rest der Woche halt ganz normal arbeiten. Das ist schon sehr anstrengend, da hast du wohl recht. An welcher Uni warst du denn?
Ich habe das an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin gemacht. Das war, ist in Deutschland die erste Hochschule gewesen, die MBA-Studien selbst gemacht haben, seit Anfang der 90er Jahre schon. Und die haben das anfangs noch in Kooperation mit der Universität Cambridge gemacht und dann aber die ersten Kurse auch selbst zertifiziert bekommen, die sie dann selber geben konnten.
Würdest du denn sagen, dass der MBA dir auch heute noch hilft oder ein Wegbegleiter war?
Absolut. Also gerade so mit diesem Fokus auf inhabergeführte Unternehmen, der ja total wichtig ist für die steuerberatende Branche auch, hat mir das sehr viel allgemeines Verständnis gebracht. Ja. Ich meine, das ist ja ein relativ breit und flach angelegte Sichtweise aus der Inhalte aus der Unternehmensführungssicht. Aber mir hat es total viel gebracht und ich habe da auch super spannende Menschen kennengelernt. Da das eben dieser KMU-MBA war, war ich auch tatsächlich in dem Kurs von 25 Leuten der einzige BWLer. Die anderen hatten vorher was komplett anderes gelernt. Also wir hatten tatsächlich eine Apothekerin, Journalistin, Informatiker und so weiter. Das war also total interessant, die ganzen anderen Leute da kennenzulernen und sich mit denen auszutauschen. Okay, wie sehen denn gute Businessmodelle aus für inhabergeführte Unternehmen und wie entwickelt man einen Businessplan und so weiter und so fort?
Also interessanterweise, das war bei mir exakt genauso. Ich war auch der einzigste BWLer im MBA-Kurs. Das ist scheinbar so ein Ding. Aber man hat trotzdem noch viel gelernt. Das ist halt ganz anders aufgebaut als ein Grundlagenstudium BWL. Also es hat unglaublich viel gebracht, obwohl ich ein BWL-Studium hatte. Natürlich hatte ich einen Vorteil, so ein paar Grundlagen waren da, die musste man dann nicht lernen. Da hatte man einen kleinen Wettbewerbsvorteil, um das so zu sagen. Richtig. Und konnte dann ein bisschen leichter das Studium gehen.
Ich habe mir dann auch erlaubt, tatsächlich für das Thema Rechnungswesen eine Vorlesung komplett selber zu übernehmen. Das war nett, dass mir die Möglichkeit da eingeräumt wurde.
Jetzt warst du ja noch sehr jung. Du hast eben gesagt, du warst 27 nach dem MBA. Wann hast du denn den Entschluss gefasst, dich selbstständig zu machen?
Tatsächlich ist die Idee auch schon während des Studiums gekommen. Ne? Also ich habe tatsächlich die Idee, also selber unternehmerisch tätig oder selbstständig tätig zu sein, sehr früh gefasst und habe aber war hochgradig glücklich mit meiner Arbeit bei Ecovis und habe da im Grunde genommen auch Zukunft gesehen, auch für meine Selbstständigkeit. Und das hat sich dann bis 2013 hingezogen, dass ich mich tatsächlich dann selbstständig gemacht habe. Da war es dann so, dass ich mit meiner damaligen Frau, wir haben dann anderthalb Jahre in Wien gelebt und gearbeitet, weil sie da als Wissenschaftlerin ein Auslandsstipendium hatte. Und in dem Zuge habe ich mich dann selbstständig gemacht und meine nationale Arbeit bei Ecovis dann niedergelegt und den schönen internationalen Teil der Ecovis-Arbeit, den ich immer noch jetzt freiberuflich innehabe. Da bin ich nämlich Chairman of the Marketing Board von Ecovis International und begleite auch den Vision 2030 Strategieprozess, wo wir 12 Strategieprojekte haben. Das mache ich noch weiterhin. Ja, und das war für mich sozusagen ein schöner Cut, dann zu sagen, okay, ich lebe jetzt in Wien und fange an, mich selbstständig zu machen. Vorher hatte ich noch die Idee, weil ich vorher 2 Jahre lang noch an so einer Doktorarbeit gearbeitet habe, dann mache ich mich selbstständig und mache in Ruhe meine Doktorarbeit zu Ende. Und muss dann aber feststellen, dass mein Fokus dann mehr, also auch interessehalber auf der Selbstständigkeit lag und die Doktorarbeit. Da habe ich dann die Dinge gemacht, die Spaß machen, nämlich große Umfragen zu machen zum Thema Führung und Wissensmanagement und Kommunikation und Informationsflüsse in Organisationen. Da hatte ich ja dankenswerterweise bei Ecovis die Möglichkeit, da große Umfrage mit großer Beteiligung machen zu können. Da haben dann 700 Leute aus 60 Kanzleien mitgemacht und da habe ich mich dann gefreut, die Daten auswerten zu können. Aber dann sozusagen ein wissenschaftliches Buch zu schreiben, da hat mir dann die Motivation gefehlt. Also mir hat es dann gereicht, 2 Buchkapitel und ein paar Aufsätze zu machen und bei ein paar wissenschaftlichen Konferenzen dabei zu sein. Eine hat mich auch nach Vancouver geführt. Und das hat mir dann aber gereicht an wissenschaftlicher Arbeit.
Ich muss zugeben, meine Doktorarbeit liegt auch noch neben mir auf dem Schreibtisch. Ich habe mir mal das Ziel gesetzt, die bis Frühjahr nächstes Jahr zu beenden. Aber ja, das ist halt manchmal nicht ganz einfach, neben dem Job noch immer dafür die Zeit zu finden, weil man braucht dafür auch ein bisschen Konzentration. Aber es reicht, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Der Titel ist ja nett, wenn man den nachher
richtig
hat. Dann sieht man es auch nach außen, aber für einen selbst ist ja wichtig, man hat sich mit dem Thema beschäftigt und das hilft einem ja schon persönlich weiter.
Absolut, mir hat das wahnsinnig viel gebracht. Ja. Also ich habe ja sozusagen thematisch war ich ja im Feld der Arbeits- und Organisations- oder auch Sozialpsychologie. Und das ist ja letztlich das, ja, wo wir vielleicht mal zum Thema des Podcasts hier überleiten können, was für die Zukunft der Steuerberatung auch total wichtig ist, ja, die Menschen mitnehmen in die Zukunft, und zwar die eigenen und auch die Mandanten. Also da habe ich sehr viel Dinge aufgebaut, die ich auch konkret letztlich in Beratungsgeschichten dann umsetzen konnte.
Ja, jetzt hast du ja selbst schon eine super Überleitung gemacht zu unserem heutigen Thema, nämlich Zukunft Steuerberaterbranche. Magst du mal ein bisschen erzählen, so aus deiner Erfahrung, wie du das Thema siehst und welche Erfahrungen du da in den letzten Jahren als Berater gemacht hast?
Da muss ich ja auch ein bisschen ausholen. Also ich muss zugeben, dass ich von meinem Hintergrund, also von der Grieger-Mallison-Gruppe, wo ich herkomme, das war ein wirklich sehr innovatives Unternehmen, Anfang der 90er Jahre gegründet, mit einem interdisziplinären Beratungsansatz, also Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmensberater in einem Gesamtkonzept mit einer internen Akademie. So habe ich im Grunde genommen die Branche kennengelernt und so hat sich auch mein Verständnis, wie funktioniert denn Beratung in der Steuerberatung, auch entwickelt. Also mit so einem ganzheitlichen Beratungsblick in das Thema. Und ja, als Berater habe ich dann eben in den letzten 10, 11 Jahren auch festgestellt, okay, es gibt eben auch, also die Branche im Breiten sieht eben ganz anders aus, was die Beratungsansätze angeht. Die meisten Kanzleien sind ja dann doch eher auf quasi finanzamtsbegleitende Arbeit ausgerichtet, aber ich hatte schon immer den unternehmensberaterischen Blickwinkel im Hinterkopf von meiner ganzen Prägung. Und letztlich, banalerweise, sieht für mich so auch ein wichtiger Teil der Zukunft der Steuerberatung aus, dass es im Grunde genommen letztlich auch viel weniger wichtig wird, was inhaltlich das Beratungsthema ist, also ob es nun steuerlich oder rechtlich ist, sondern im Grunde genommen geht es darum, dass Unternehmerinnen und Unternehmer Begleiter brauchen, die sie eben durch ihre unternehmerischen Herausforderungen begleiten. Und da ist die steuerliche Kompetenz die eine, aber eben diese menschliche, so dieses auch klassische Sparringspartner sein, einfach da sein als Gegenüber, der begleitet, der unternehmerische Fragen beantwortet oder einfach nur Reflexionspartner ist. Das ist, denke ich, dann ganz wichtig für die Zukunft. Und das andere Thema neben den Beratungskompetenzen, die wichtig sind und die Wertschöpfung, die man da für die Mandanten betreibt, ist natürlich die Technik. Und ja, da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen beeindruckt, wie weit wir insgesamt in Deutschland, aber auch in der Branche der Digitalisierung der Welt hinterherhinken. Und es war für mich, als ich noch meine Marketingrolle bei Ecovis hatte, auch so ein bisschen, habe ich das nicht mehr so richtig mitgekriegt. Ne? Also da habe ich dann nur mitgekriegt, okay, was sind die technischen Neuerungen, was geht alles bis hin zu Dativ-Unternehmen online. Und mir war gar nicht bewusst, wie wenig das dann adaptiert wurde in der Breite der Branche. Ja? Vor 10 Jahren habe ich dann auch angefangen, das Thema Digitalisierung mit in meine Beratung zu nehmen. Und da habe ich dann auch angefangen, intensiver die Zukunftsthemen in auch Workshops reinzunehmen, also sozusagen so wirklich Zeitreisen zu machen in die Zukunft. Damals war das, wenn die Digitalisierung abgeschlossen ist. Ja. Und heute sind es dann eher so die Themen, okay, wir reisen in die Zukunft, wenn die KI-Technologie-Revolution abgeschlossen ist, was zugegebenerweise noch viel dramatischer ist als die Digitalisierung. Aber ja, dann geht es eben darum, diese Perspektive einzunehmen und sich zu überlegen, wie sehen dann mögliche Szenarien für das Geschäftsmodell der Kanzlei aus? Und das darin sehe ich eine wichtige Arbeit für die Zukunft der Branche. Ja? Also ich kann auch nicht die Zukunft vorhersehen. Ich habe da so meine persönlichen Annahmen. Wie sieht denn die Zukunft aus? Aber die ist auch nicht richtiger oder falscher als die Annahmen von anderen Menschen. Man stellt also fest, gerade so bei KI, da geht es ja doch weit auseinander. Ne? Die einen sagen, ach, das setzt sich hier nie so richtig durch, wenn man da auf die Finanzverwaltung blickt insgesamt, insbesondere. Und die anderen sagen, ja, in 2-3 Jahren haben wir schon KI-Assistenten, mit denen wir sozusagen alle unsere Personalengpassprobleme in der Kanzlei gelöst kriegen. Und irgendwo, ja, irgendwie in diesem Spielfeld entwickelt sich das. Und um jetzt mal zurückzukommen, was ist wichtig für die Zukunft der Branche? Da sehe ich vor allen Dingen den Aspekt, dass man sich als Kanzlei einen klaren Weg baut und definiert und auch immer wieder an der eigenen Vision oder den eigenen Visionen arbeitet. Ja? Und Vision ist in den letzten 10 Jahren ein immer kurzfristigeres Thema geworden. Ja? Also jetzt nenne ich ist schon Visionsarbeit, wenn wir 1,5 Jahre in die Zukunft gucken und meistens in den meisten Kanzleien tauchen da so viele neben dem Tagesgeschäft relevante Arbeitsfelder auf, die strategisch wichtig sind für das Überleben der Kanzlei, dass man sagen kann, okay, man braucht gar nicht weiter in die Zukunft zu gucken, um genug strategische Projekte zu identifizieren, zu definieren, mit Verantwortungen und Zeitplänen zu hinterlegen. Ja.
Jetzt hast du ja das Thema Digitalisierung. Das ist ja für jede Kanzleigröße interessant, egal ob ich irgendwo alleine bin oder ich habe schon eine große Einheit. Das brauchen alle. Du hast aber eben begonnen, dass du gesagt hast, ja, mein erster Arbeitgeber war schon interdisziplinär unterwegs mit Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung. Wie viele Personen wart ihr denn damals in der Kanzlei?
Also es war eine Kanzleigruppe mit, glaube so anfangs 25 Standorten und dann um die 600 Mitarbeitern, so in dem Dreh.
Okay. Da hat natürlich schon jemand gute Vorarbeit geleistet, weil es jetzt auch so interdisziplinäre Standorte, das ist natürlich super, wo du alles so aus einer Hand hast, aber das aufzubauen ist gar nicht so leicht. Wir haben in der Kontaktgruppe aktuell so 120 Mitarbeiter und haben jetzt auch unseren ersten Rechtsanwalt und wir haben einen Wirtschaftsprüfer, den ersten Unternehmensberater. Aber wir merken halt, wie aufwendig es ist, das aufzubauen. Und dann sage ich mal, wenn ich jetzt eine kleinere Einheit habe mit 10 Mitarbeitern, werde ich das finanziell kaum stemmen können. Weil wenn ich die erstmal eine Zeit lang querfinanzieren muss, die Berater, ist das sehr schwierig, zu wachsen zu einer interdisziplinären Kanzlei, die wirklich alles anbieten kann.
Genau, nee, man braucht da die unternehmerischen Partner. Die müssen sich unternehmerisch einbringen und am besten schon ihr Business haben. Und so dieses klassische Cross-Selling zwischen den Bereichen, das macht einen Teil des Businesses aus, ja. Aber das allein funktioniert nicht. Also man kann nicht, selbst wenn ich eine größere Steuerkanzlei mit 40, 50 Leuten habe, allein aus dem Geschäft einen Anwalt oder 2 Anwälte zu finanzieren, reicht nicht so ganz, weil die Beratungsbedarfe einfach nicht 100% identisch sind, ja.
Genau, da kommt wieder das Thema Marketing. Man muss auch dem Mandanten jetzt erstmal erzählen, dass man jetzt jemanden hat, der ihnen helfen kann, nicht nur bei Steuerthemen, sondern bei Rechtsthemen. Und das dauert einfach ein bisschen, bis das so in den Köpfen der Kunden drin ist.
Ja, also da habe ich so, das ist das schönste interdisziplinäre Thema, ist ja im Grunde genommen die Unternehmensnachfolgeberatung, weil da die verschiedenen Rechtsbereiche super Hand in Hand gehen. Und ja, wir hatten da vor, weiß nicht, auch schon fast 20 Jahren mal so eine Marketingaktivität gemacht mit einer Universität zusammen. Da haben wir in Berlin-Brandenburg 500 Unternehmen angeschrieben, befragt mit einem schriftlichen Fragebogen. Dann daraus eine Auswertung gemacht, die wir auf einer Veranstaltung, wo dann 50 Leute hingekommen sind, gemacht. Und von denen sind dann 2 Kunden in einem konkreten Unternehmensnachfolgeprojekt gekommen. Ja. Um mal so die Zahlen klar zu machen, die im Beratungsmarketing damals zumindest relevant waren. Aber wir wollten ja auch ein bisschen über die Zukunft reden.
Genau, aber das sind ja zwei tolle Strategien für Steuerberater, dass ich einmal sage, wie kann ich mich denn in der Zukunft aufstellen? Und eins wäre ja, ich nehme weitere Berater dazu, vielleicht auch keine Steuerberater, sondern aus anderen Bereichen. Das andere ist ja, ich konzentriere mich wirklich auf das Thema Digitalisierung. Ich komme da eh nicht drum herum, so ist das ja auch keine ganz schlechte Strategie. Andererseits ist das natürlich was, was früher oder später auch jeder haben wird, also zumindest jeder, der am Markt überlebt.
Genau, absolut. Also Digitalisierung ist ganz, ganz klar ein Muss. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um die Kanzleien, die da jetzt noch hinterherhinken, muss ich sagen. Zugegebenerweise muss ich auch sagen, die Kanzleien, mit denen ich zusammenarbeite, die sind zufälligerweise oder weiß ich nicht, oder ob es da doch Zusammenhänge gibt, relativ weit in der Digitalisierung. Ja. Also da haben wirklich gerade in den letzten 3-4 Jahren auch welche, die gesagt haben, vor 5-6 Jahren, wir müssen da jetzt mal dringend anfangen, weil so richtig toll haben wir da noch nichts gemacht, haben da richtige Fortschritte erzielt und in FIBUs sagen mir Sachbearbeiterinnen, dass sie da so 30-60% der Zeit einsparen, wenn sie da wirklich alle Register ziehen, und so geht es weiter. Und für die Zukunft ist es wirklich klar, also ohne eine komplette Digitalisierung kann ich ja dann auch gar nicht die Möglichkeiten ausnutzen, die dann Automatisierung und KI-Technologie bringen werden, die darauf aufsetzen oder auch nur darauf aufsetzen können. Und genauso sieht's ja aus mit dem Thema Qualitäts- und Prozessmanagement. Ich kann gar nicht vernünftig digitalisieren und automatisieren, wenn die Prozesse nicht in irgendeiner Form standardisiert sind. Und dann kommt aber noch ein weiteres wichtiges Thema, was für die Zukunft extrem wichtig ist. Das ist die Kompetenz, also die fachliche Kompetenz und die Beratungskompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da muss ich auch sagen, solange ich in der Branche bin, sehe ich, dass das immer natürlich total schwierig ist, das aufrechtzuerhalten, aber da kommt man meiner Meinung nach genauso wie mit der Digitalisierung überhaupt nicht mehr drumrum. Also wirklich dafür zu sorgen, nicht nur, dass Aus- und Weiterbildung ordentlich strukturiert wird und auch koordiniert wird, dass man sagt, okay, man erzählt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem gesamten Team auch eine schlüssige Geschichte von der Zukunft der Kanzlei, dass alle sich auch orientieren können, wohin ich mich entwickeln kann in dieser Kanzlei. Ja. Das ist ja total hilfreich für mich als Mitarbeiter, wenn ich da so eine Vision der Kanzlei habe, um meine eigene persönliche Fantasie für meine Arbeitszukunft in der Kanzlei zu entwickeln. Und umgekehrt oder auch zusätzlich geht es auch darum, wie organisiere ich in der Kanzlei das Lernen von Erfahrung. Ja, so jetzt ist das viel in der Corona-Zeit unter die Räder gekommen, natürlich mit Zusatzarbeit, und man schafft mit Ach und Krach Termine hinzukriegen, die da sind. Aber wirklich das Thema Anlernen, kontinuierliches Delegieren, aber auch so einen Erfahrungsaustausch intern zu organisieren, strukturiert zu organisieren, regelmäßige Termine zu haben in den verschiedenen Fachbereichen, FIBU und Lohn und Jahresabschluss und bei den Schnittstellen. Wir arbeiten FIBU, Lohn und Jahresabschluss zusammen. Das wird in den wenigsten Kanzleien strukturiert gemacht, und das wird aber immer wichtiger, auch im Kontext von Digitalisierung, also da auch die Erfahrung weiterzugeben, weil es hilft eben, reicht eben nicht, wenn ich von 20 Leuten 3 habe, das sind hier unsere Digitalisierungsexperten. Das ist im Grunde genommen Basiskompetenz, die jeder haben muss. Ja, deshalb gibt es ja auch diese Ausbildung Fibutronika, Buchhaltronika, die für mich Standard sind, aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis. Ja, ja, und letztlich, um da einen Punkt dann mal zu machen, auch in dieser KI-Zukunft liegt für mich die Rettung darin, wirklich auf der persönlichen Ebene Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln und das auch wirklich in den Fokus der Strategie der Kanzlei zu nehmen.
Ja, ich war Tag auf der Veranstaltung, und da sagte auch unter anderem Dativ und andere Teilnehmer, KI ist super, die wird uns auch allen helfen, aber letztlich ist KI wie ein weiterer Mitarbeiter, den man kontrollieren muss, also die wird uns nicht im Zweifel nicht ersetzen, sondern nur helfen. Und was du gerade gesagt hast, finde ich absolut richtig. Man muss Kanzleien zukunftsfähig aufstellen, gerade mit Blick auf den Verkauf. Also ich war die Tage noch bei einer Kanzlei in der Folge und das war eine echte Cash-Cow, also 1 Million Umsatz, 450.000 Gewinn. Und man sagt, klasse, würde man sofort kaufen als Selbstständiger. Problem ist, die Belegschaft komplett überaltert, also im Durchschnitt weit über 55. Das heißt, wenn man die Kanzlei jetzt übernimmt, weiß man, muss das komplette Personal binnen weniger Jahre austauschen. Man wird wahrscheinlich auch, wenn es alles in einer Generation ist, Probleme haben, neue Techniken einzuführen. Wo man sagt, ja, das ist schlichtweg verpasst worden. Klar, kann man natürlich sagen, das lag auch an Corona und der Arbeitsbelastung in den letzten 2 Jahren. Aber da sind vielleicht im Vorfeld auch schon Maßnahmen nicht eingeleitet worden. Und ja, ich saß dann auch, dann habe gesagt, was soll ich jetzt machen? Sie wollen nächstes Jahr aufhören. Das schaffen wir nicht innerhalb von einem Jahr, ne? Also viel zu spät sich um das Zukunftsthema gekümmert.
Ja, absolut. Und das ist vielleicht auch wichtig für das Thema Zukunft und Kanzleien. Das ist sozusagen, das ist nicht mal ein Marathon, das ist eine Daueraufgabe, die Entwicklung der Kanzlei, die im Grunde genommen nicht nur jedes Jahr, sondern täglich die Arbeit in der Kanzlei beeinflussen muss. Ja, also die Kanzleien, die sich weiterentwickelt haben, ja üblicherweise auch die, die dann ein bisschen größer geworden sind wegen unternehmerischen Erfolg, das sind die, die wirklich, ich nenne das immer so technisch, so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in die Arbeitsphilosophie der Kanzlei integriert haben. Also die sich regelmäßig systematisch fragen und darüber austauschen, was können wir noch besser machen für unsere Mandanten oder wie können wir unsere Qualität steigern oder wie können wir noch effizienter arbeiten. Ja, also die sich von der Einstellung her die Kanzleien sich nicht zufrieden geben mit dem Status quo, sondern immer sagen, es geht immer einen Schritt weiter. Und so muss man letztlich auch den Weg in die Zukunft sehen. Klar, wenn ich jetzt in der Kanzlei bin, ich habe noch kein Qualitätsmanagementsystem, Digitalisierung hat auch noch Aufholbedarf. Trotzdem ist es wichtig, sich eine Vorstellung davon zu machen, okay, ich kann nur einen Schritt auf einmal gehen und das wird mich aber eben so den Rest meiner Arbeitszeit in dieser Kanzlei begleiten, dass ich diese Entwicklung vollziehe mit Qualitätsmanagement, mit Digitalisierung, mit strukturierter Kompetenzentwicklung, um dann fit für die KI-Zukunft zu sein oder dann die Voraussetzungen zu erfüllen. Ja, und das sind für mich technische Voraussetzungen, das sind Voraussetzungen im Qualitätsmanagement, aber eben auch von der persönlichen Kompetenz. Also wie sind wir in der Lage in der Kanzlei, uns neue Arbeitsweisen, neue Technologien anzulernen, ja. Also, man könnte jetzt salopp sagen, das ist die Kompetenz, ja, die Kompetenzen in der Kanzlei weiterzuentwickeln.
Jetzt ist das ja für den normalen Steuerberater manchmal recht schwierig, neben dem eh schon stressigen Alltag dann noch solche Prozesse anzustoßen. Da könntest du aber dann helfen. Dich kann man ja auch als Berater buchen.
Genau, mich kann man als Berater buchen und ich bin in dem Sinne aber auch nicht alleine da für die Steuerberaterinnen und Steuerberater. Da gibt es ja viele Berater mit verschiedenen Kompetenzen. Meine Kompetenz ist wirklich auf dem Bereich also Strategie und Führungsberatung. Ich berate gerne die Partnerebene oder auch die Führungskreise der Kanzlei oder auch bei speziellen Personalthemen, also wie diesen Zukunftsworkshops, begleite ich auch gesamte Kanzleiteams. Oder ein Spezialthema ist auch für einen Kunden hier in Berlin, nehme ich jetzt die Rolle eines externen Personalentwicklers ein, weil es wirklich zufällig für diese Kanzlei richtig gut passt. Das war jetzt nicht eine Produktidee von mir, sondern es hat sich aus der strategischen Beratung ergeben. Aber ich arbeite auch mit anderen zusammen, die dann mehr Kompetenzen zum Beispiel im Bereich Qualitätsmanagement oder im Bereich Digitalisierung oder auch KI haben. Und da haben wir uns auch zusammengetan in der Tex-KI-Community, wo wir auch den Austausch mit allen, die sich KI und Steuerberatung beschäftigen, fördern und da eine Kommunikationsplattform bieten.
Ulf, wir sind leider schon am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich fand, wir hatten ein ganz tolles Gespräch, ja, und ich habe auch wieder viele tolle Impulse für meine eigene Kanzlei mitgenommen. Vielen Dank dafür.
Super. Ja, Daniel, ich bedanke mich auch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir im Gespräch bleiben.
Machen wir. Danke, Ulf.
Danke.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.